Moin, schön, dass du hier beim Podcast über Altbauten und Sanierung dabei bist. Dein Podcast, der dich unterstützen möchte, deine Traumimmobilie zu finden, die richtige zu kaufen, zu sanieren und einzurichten. Finde deinen Altbau und gestalte ihn so, wie du es dir schon immer erträumt hast. Kenne die einzelnen Schritte, deine Möglichkeiten und behalte den gesamten Umbau, den vollen Überblick sowie die absolute Kostenkontrolle. Ich bin Sarah Lux und zeige dir, wie du erfolgreich und stressfrei deinen Traum vom Altbau verwirklichst. Bist du bereit? Dann lass uns doch direkt loslegen.
So, heute habe ich die liebe Elena von Villa Filena bei mir zu Gast. Ich freue mich total, weil die Elena hat einen super schönen Altbau mit ihrer Familie alleine hergerichtet. Und genau, hallo Elena, stell dich doch mal vor.
Ja, hallo Sarah, ich freue mich auch, dass wir es geschafft haben. Also ich bin Elena, ich bin 38 und habe hier dieses Haus zusammen mit meinem Lebensgefährten Philipp in den letzten anderthalb Jahren kernsaniert. Und zu unserer Familie gehören noch unsere drei Jungs. Einmal mein großer Sohn Jonathan, der ist jetzt 13, dann Philipps Sohn Max, der ist jetzt 10 und unser gemeinsamer Sohn Konstantin, der wird in knapp 3 Wochen 2. Und wir leben
Männerdomäne
komplett, ja. Und wir kommen eigentlich beide ursprünglich aus dem Rheinland, der Bauherr direkt aus Köln, ich aus der Umgebung, aber wir sind beide schon sehr, sehr lange in Berlin und mittlerweile würden wir uns dann, glaube ich, doch auch als Berliner bezeichnen. Und jetzt mit dem Haus sieht man ja, dass wir hier auch so schnell nicht weg wollen.
Jawohl. Auf wie viel Quadratmeter wohnt ihr denn da zu fünft?
Das wissen wir nicht so genau. Also laut Kaufvertrag haben wir 165 Quadratmeter gekauft. Aber wir haben ja im Laufe der Sanierung hier so ein paar Arbeiten vorgenommen, Wände eingerissen, auch innenliegende vorgesetzte Wände und Einbauten entfernt und so weiter und den Dachboden noch ein bisschen ausgebaut, diesen Spitzboden. Und insofern sind es definitiv ein paar mehr Quadratmeter geworden. Wir haben es aber nie genau nachgemessen. Wir schätzen aber so um die 180.
Spannend. Kann man mal sehen, was man noch so alles rausholen kann.
Ja, definitiv.
Wie kam das, dass ihr euch einen Altbau zugelegt habt? Oder gab es da irgendwelche Verbindungen schon vorher? Wie kam das mit eurer Villa?
Altbau war für uns beide eigentlich von vornherein klar. Also vielleicht muss man halt dazu sagen, als wir angefangen haben zu suchen, wussten wir noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Also es war jetzt nicht so, dass wir gleich gesagt haben, Altbauvilla und das ist es, sondern wir haben hin und her überlegt, ob wir in der Stadt wohnen sollen. Also ich habe bisher schon hier in der Gegend gewohnt, am Stadtrand quasi von Berlin. Philipp hat vorher in Kreuzberg mittendrin quasi gewohnt. Dann war so ein bisschen die Überlegung, mehr in die Stadt oder doch hier bleiben, Wohnung oder Haus, ja, das war alles offen. Und als ich dann schwanger war, war eigentlich dann doch klar, irgendwie mit den Kindern ist es hier doch schöner. Und ich habe, also man hat hier so sein Kinderleben, also man hat den Kinderarzt und so weiter, ja, die Schule, die Kindergärten und der Große sollte hier dann auch auf der Schule bleiben. Insofern haben wir dann hier angefangen zu suchen, aber auch am Anfang eben sehr offen. Also wir haben uns Wohnungen angeguckt, genauso wie Häuser. Wir haben uns auch modernere Sachen angeguckt. War aber von vornherein eigentlich klar, dass Neubau nicht in Frage kommt. Wir sind einfach beide schon immer Altbauliebhaber gewesen, haben vorher schon immer in Altbauten gewohnt und, oder was heißt schon immer, aber seit wir erwachsen sind. Ja.
Wenn man einmal da gewohnt hat, dann ist es einfach
es
so.
Es ist ne? einfach, genau, so diese hohen Decken, ja, also die dann vielleicht sogar Stuckelemente oder diese Altbauelemente, die alten Fenster, das war einfach von vornherein, also jedes Mal, wenn wir in einen auch noch so schönen Neubau kamen, war klar, nee, das ist es nicht. Und dann haben wir irgendwann gedacht, oder dann war es vielmehr Philipp, der irgendwann gesagt hat, also wenn wir schon hier so im Grün wohnen und so ein bisschen außerhalb, dann aber doch auch irgendwie im Haus mit Garten, wo man in Ruhe grillen kann, in Ruhe an seinem Auto schrauben und wo man irgendwie ja dann auch so seine Freiheit hat. Und ja, so sind wir dann so Stückchen für Stückchen Richtung Haus gekommen. Und dann hatten wir uns das hier, hatten wir uns schon am Anfang mal angeguckt, unserer Suche. Mhm. Da war es aber noch auch sehr vollgestellt und es war Januar und dunkel. Und ja, das Haus, wer es bei Instagram kennt, weiß, wie es vorher aussah. Also der Bauer ist raus und hat gesagt, auf gar keinen Fall. Ja. Und dann hatte man einiges gesehen und als wir uns das nächste Mal so im Mai angeguckt haben, ja, da war der Blick schon ein anderer und dann ging es relativ schnell plötzlich.
Und dann konntet ihr euch schon ein bisschen einfühlen doch in die Räumlichkeiten?
Ja, also ich konnte das von Anfang an, natürlich nicht, vielleicht nicht in der Dimension, also was am Ende alles für Wände fallen und so weiter, das hatte ich natürlich auch nicht so extrem vor Augen. Ist ja auch immer eine Frage, weiß man ja auch gar nicht, ne? Was ist eine tragende Wand, was nicht, was geht. Aber schon so diese Details, die wir in ganz vielen Zimmern haben. Also ich habe die ganzen Monate eigentlich immer von meinem Puppenhaus gesprochen, ja, weil es so ganz tolle Elemente hatte und halt auch relativ kleines, also für eine, also eigentlich ist der Name Villa ja so ein bisschen irreführend bei 100, ich sag mal 165 Quadratmetern laut Kaufvertrag, ne? Aber ich habe immer gesehen, dass es eigentlich ausreicht völlig und ja, das war, ich weiß nicht, also mein Gefühl war da schon ein anderes und Philipp hat halt ein bisschen länger gebraucht, um das zu sehen, auch vielleicht mal im Vergleich zu anderen Objekten. Und ja, jetzt sind wir aber beide sehr glücklich, dass wir es gemacht haben.
Und wie man wahrscheinlich schon rausgehört hat, die Villa Filena kommt aus euren beiden Vornamen wahrscheinlich, plus die Villa für ihr Aussehen, ne?
Genau.
Außen hat es einen totalen schönen Stadtvilla-Charakter.
Ja, total. Also es war auch angepriesen im Makler-Exposé als kleine Kaufmannsvilla. Mhm. Also der das hier ursprünglich gebaut hat, 1921, 22, 23 so. Das war ein Kaufmann-Börsenmakler wohl sogar. Ja. Und der, ja, also der hat nebenan ein Haus gehabt, das ist riesig groß, ich glaube so schätzungsweise 600-700 Quadratmeter Wohnfläche und da hat er alleine mit seinen 12 Kindern und also seiner Familie mit 12 Kindern gelebt.
Und, okay, dann brauchen wir den Platz.
Ja, genau, und der hat sich dann drastisch verkleinert. Wir können es nur vermuten, dass es wahrscheinlich sowas wie der Altersruhesitz dann war oder so vielleicht für ihn und seine Frau. Aber es wurde halt angepriesen als Kaufmannsvilla, so kam dann natürlich, ist man dabei geblieben und ja, Filena kommt genau von Philipp und Elena, so ein bisschen wie Brangelina, ne? Auch wenn es die nicht mehr gibt, aber genau, und so war dann der, genau, aber so war der Name dann geboren und ja, lustigerweise ist der mittlerweile wirklich ja so ein schon so ein Markenzeichen, auch für uns schon wirklich so der Name unseres Hauses. Ne? Also.
Total schön. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber hier in der Region Bremen haben ganz viele alte und vor allen Dingen denkmalgeschützte Häuser immer schöne Namen. Mhm. Tatsächlich irgendwie wie das Haus Drei Eichen oder sowas. Deswegen finde ich das bei euch auch super schön, dass ihr eurem tollen Haus, was den Namen auch verdient hat, auch so einen schönen historischen Namen quasi gegeben habt.
Ja, das stimmt. Nee, in Berlin gibt es das nicht so und auch so im Rheinland eigentlich nicht. Ich kenne es aus Belgien. Mhm. Wir waren, als ich ein Kind war, immer in Belgien und da hatte eigentlich jedes Haus noch nicht, also man hat gefühlt nicht die Adresse gesucht, sondern nur den Häusernamen genannt, so in den Ortschaften und die Leute wussten, wo du hin musst. So.
Genau, so ist es ja auch ähnlich. Ja, schön. Das heißt, ihr habt das Haus über einen Makler gefunden oder wie habt ihr angefangen nach einem Altbau oder generell nach einem Haus zu suchen?
Ja, wir haben es tatsächlich ganz standardmäßig über die gängigen Internetportale gemacht, also gesucht insgesamt die Immobilien. Wir hatten auch Makler angefragt, aber da muss man sagen, kam nie was Aktives, also nie was Zugeschnittenes, sondern die haben einen immer aufgenommen und dann irgendwelche Newsletter rausgeschickt für 3000 Quadratmeter Immobilie für weiß ich was, Werksimmobilien oder so, ja, so oder Einzimmerwohnungen. Also da hat man sich jetzt nicht betreut gefühlt. Nee, und dann lief das Ganze über eines der Online-Portale, war aber betreut eben durch einen Makler. Denn hier das Haus, das gehörte einer Erbengemeinschaft, die auch teilweise gar nicht in Berlin wohnen. Und da hat der Makler das alles von A bis Z betreut.
Ah ja. Und wisst ihr denn sonst noch ein bisschen was über die Geschichte eures Hauses, wer da vor euch gelebt hat? Oder war das tatsächlich der eine Besitzer, der das Haus gebaut hat, der nur davor drinnen gewohnt hat?
Nee, also der, der das Haus gebaut hat, über den wissen wir mittlerweile einiges. Denn wir haben so ein bisschen recherchiert, nachdem wir hinterm Ofen im Keller den alten Bauplan gefunden oder den alten Grundriss, cool. Also nicht Grundriss, sondern den Grundstücksplan, für die Genehmigung des Baus und was auch super interessant ist. Und da stand halt der Name drauf und dann haben wir ein bisschen recherchiert und halt herausgefunden, dass er diese Großfamilie hatte und hier sehr aktiv in der noch sehr jungen katholischen Gemeinde war. Berlin ist ja eigentlich ein evangelisches Land und in dem Haus nebenan eben auch der katholische Gottesdienst abgehalten wurde, also ein Zimmer quasi als Kapelle genutzt wurde. Und zwei seiner Söhne sind auch Priester geworden und einer halt hier in der Gemeinde, der dann auch quasi den Ausbau dann ganz massiv vorangetrieben hat. Und ganz spannend finde ich, also die im Haus nebenan, da wohnt, also nachdem diese Familie dann ausgezogen war, ist der Chorleiter der Gemeinde da wohl eingezogen und dessen Familie lebt bis heute in dem Haus nebenan. Und der Älteste der Familie, der war jetzt über 90, der ist vor gerade mal, ich glaube, so einem Monat gestorben. Und der hat aber sein Leben lang quasi in diesem Haus gewohnt und konnte uns dann, bevor es, also am Ende war es nicht mehr ganz so schön leider um ihn bestellt, aber als wir hier angefangen haben, konnte er uns noch so ein paar Dinge erzählen. Und auch die Tochter, die auch in dem Haus wohnt, konnte uns so einiges erzählen. Und daher wissen wir, dass die irgendwann hier nicht mehr drin gelebt haben. Und was wir wissen, ist, dass irgendwann zwischendurch jemand hier gelebt hat, der eigentlich überhaupt nicht zu der Vorgeschichte passt. Also zu diesem doch ja sehr, also einem katholischen, ne, anscheinend sehr tollen Haushalt irgendwie mit vielen Kindern. Und zwar war das ein sehr ranghoher Nazi-Offizier. Wobei das auch nicht sehr lange gewesen sein kann, denn der hat tatsächlich, also es gibt über den auch konkrete Adressen in Berlin, wo er gelebt hat und so weiter, und die hier ist nicht aufgeführt, aber der Vater, also der Älteste quasi der Nachbarn hatte das erzählt, dass nämlich der Admiral Canaris hier gelebt hat. Wie gesagt, wohl nicht sehr lange, aber er war jedenfalls hinterher auch Chef der Spionageabwehr im NS-Regime und eine höchst umstrittene Persönlichkeit, weil er hinterher zum Widerstand gezählt wurde, also auch nachweisbar Juden bei der Flucht geholfen hat, versteckt hat und so weiter. Also so, das kann man ja alles nachlesen, was der da gemacht hat. Aber offensichtlich hat der hier eine Weile gelebt. Und also was dann so die nächsten Jahre passiert, das wissen wir nicht genau. Wir wissen nur, dass dann Mitte der 60er dieses Haus hier gekauft wurde von der Familie, die bis quasi zum Ende, bis wir es gekauft haben, hier drin gelebt hat. Und das war ein Ehepaar mit drei Kindern. Und die sind hier Mitte der 60er Weihnachten eingezogen, beides Ärzte. Lustigerweise sie Urologe und er Gynäkologe. Und sie hatten sich im Krankenhaus kennengelernt. Also, und die wiederum waren, nach dem, was unsere Nachbarn so erzählt haben, auch wieder so ein ganz nettes, offenes Haus. Also die Kinder der Nachbarschaft waren wohl alle immer hier zu Besuch und die alte Dame, die ist hier im Umkreis auch in den Restaurants und Kneipen bekannt, ja. Sie hat einfach immer hier gelebt haben, obwohl sie nicht getrunken hat. Also der in der Kneipe quasi um die Ecke hat erzählt, dass sie öfter mit einer Freundin da war, aber nie selber Alkohol getrunken hat bis zum Ende. Also ganz süß. Also insofern wissen wir ein bisschen was über unser Haus und ja, das ist natürlich echt schön und am Ende hat sie halt allein hier drin gelebt, bis sie dann verstorben ist und die Kinder, die ja auch schon was älter sind und auch die Enkel sind schon erwachsen, ja, haben dann sich entschieden, das Haus zu verkaufen.
Ja, gut für euch, weil jetzt habt ihr euer Schmuckstück gefunden.
Genau.
Genau. Was ich bei euch super spannend und super schön finde, ist, dass ihr bei der Renovierung ja auch irgendwie diese Geschichte weiter erzählen lassen habt. Also ihr habt die Geschichte nicht abgebrochen, sondern habt ganz viele Elemente wieder integriert. War das von Anfang an klar, dass ihr das so machen wollt, oder habt ihr bei der Sanierung einfach immer wieder Dinge gefunden und die dann integriert?
Also ehrlich gesagt war von Anfang an gar nichts klar. Also wir haben uns, das ist vielleicht für den einen oder anderen wirklich erstaunlich, aber wir haben uns wirklich eigentlich keine Gedanken gemacht. Also wir haben dieses Haus gefunden und haben irgendwie gedacht, ja, daraus kann man was machen. Wie, in welchem Umfang das passiert, damit geht es schon mal los, war uns nicht klar, weil wir tatsächlich keinerlei Vorstellungen davon hatten, was das gegebenenfalls kostet, was da auf uns zukommt. Also wir haben schon gedacht, ja klar, neue Böden, hier lagen ja Teppichfliesen drin in Grau, ja, 20, 30 Jahre alt, dass das nicht bleibt, war klar, dass wir einen frischen Anstrich brauchen, ja, war auch klar. Alles andere, ja, Bäder, Küche und so weiter, alles gut, aber das wären ja immer noch alles Maßnahmen in so einem kleineren Sanierungsumfang gewesen. Und wir haben wirklich am Anfang auch eher gedacht, dass es sich so ein bisschen, dass wir das eher so peu à peu machen, weil es auch einfach eine Kostenfrage ist. Und dann hatten wir das große Glück, jemanden zu finden, der so ein bisschen gesagt hat, er macht alles. Auch mit so einer, ja, also so einer Selbstbewusstsein, so kein Problem. Wir machen alles, außer Strom, aber dafür habe ich jemanden. Also eigentlich machen wir alles. Und der hat mit uns so ein bisschen Wünsch dir was gespielt. Also der ist mit uns durchs Haus und wir haben dem gesagt, was wir uns so vorstellen könnten. Ne? Also neues Bad, neues hier und da und so weiter. Und dann hat er uns einen Kostenvoranschlag gemacht und dann haben wir gesagt, okay, krass, ja, machen wir. Und,
okay, das heißt, ihr habt gar nicht geplant, sondern er hat für euch geplant oder gab es gar nicht wirklich Pläne?
Nee, es gab keine Pläne. Wir haben nur gesagt, okay, ein Bad muss neu. Und da hat er gesagt, ja, das ist klar. So. Und dann hat er gesagt, naja, hier, dann haben wir so ein bisschen über die Wände gesprochen, dass wir gesagt haben, naja, hier vielleicht die Wand raus. Und er meinte, ja, sie werden das auch noch 10-mal umentscheiden wahrscheinlich. Aber also der Kostenvoranschlag war auch nur, ich glaube, eine DIN A4-Seite. Ja, also das war wirklich nur sehr grob. Und selbst da waren viele Sachen einfach noch nicht klar, dass zum Beispiel sich dann herausstellt, dass manche Sachen, also im Wohnzimmer zum Beispiel, da dachte man, man kratzt die Tapeten runter und gut ist, dass das aber eine vorgesetzte Wand war. Also in unserem Wohnzimmer war quasi innenliegend rundherum nochmal in einem Abstand von, ich glaube, 30 Zentimetern eine Wand gesetzt worden. Eine ganz dünne.
Wahrscheinlich.
Und ja, wir wissen es, also so richtig Sinn hat es nicht gemacht, aber die wurde dann natürlich weggerissen und dann musste natürlich alles auch neu verputzt werden und so weiter. Das waren Sachen, die haben sich alle erst im Laufe der Sanierung ergeben und auch wirklich oft ganz spontan. Also, dass man einfach da stand und auch von jetzt auf gleich dann Entscheidungen getroffen hat. Und das Einzige, was eigentlich für uns klar war, die Frage hat sich gar nicht gestellt, ist eben so Sachen zu erhalten, zum Beispiel die Fenster. Also, dass wir hier nicht die Fenster rausreißen und gegen, ich sag mal, Plastikfenster ersetzen zum Beispiel.
Ja.
Das war einfach, da haben wir aber gar nicht drüber nachgedacht. Also, da haben wir auch nicht drüber gesprochen, sondern das war für uns beide selbstverständlich. Ja,
super.
Und so hat sich das dann ergeben und mit diesen Dingen, die wir so erhalten haben, Also es war zum Beispiel klar, dass erhaltener Stuck natürlich erhalten bleibt. Ja, die Kassettendecke im Wohnzimmer, dass die auch ein Muss ist zum Erhalten. Also all die Elemente, die wirklich auch noch gut waren, schön waren, die das Besondere ausmachen. Das war aber ohne Planung einfach klar. Ja. Mhm. Und ja, und wie gesagt, alles Weitere hat sich so ein bisschen peu à peu ergeben. Und dass es am Ende wirklich eigentlich einer kompletten Kernsanierung, also dass es eigentlich eine komplette Kernsanierung wird und wie es zwischendurch aussieht, das war mir nicht bewusst. Also so, der Abriss fertig war und ich hier drin stand, das erste Mal so, ich glaube so nach einer Woche oder so wirklich im Rohbau, ja, und das ja dann im Herbst. Also die Temperaturen entsprechend kalt, da dachte ich wirklich, oh mein Gott. Und das soll mal wieder bewohnen können, ja. Da habe ich gedacht, wenn jetzt die Handwerker uns im Stich lassen, dann werden wir hier nie einziehen, ja. Weil das einfach wirklich als arbeitend, also berufstätig mit drei Kindern, eins davon ja gerade erst geboren, der Kleine war 3 Wochen alt, als es hier losging, da kannst du ja auch nicht sagen, okay, wir machen das mal eben in Eigenleistung. Ja,
ja, das heißt, ihr habt komplett alles von Handwerkern übernehmen lassen und habt das ohne Know-how auch angefangen tatsächlich. Ihr habt euch da komplett verlassen.
Ja, also genau. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich bei Instagram irgendwelche Nachrichten bekomme, zum Beispiel, was genau an Material, also welchen Putz und warum wir wie genommen haben, dann muss ich manchmal wirklich passen, weil wir uns da einfach auch auf den Handwerker verlassen haben. Wobei man sagen muss, alles haben die Handwerker nicht gemacht. Wir haben hier schon auch trotzdem viel Eigenleistung reingesteckt. Also gerade Philipp war jeden Tag mehrere Stunden mit auf der Baustelle. Und auch an den Wochenenden und so weiter. Und gerade als so die wirklichen Rohbaugeschichten erledigt waren, haben wir hier sehr viel auch gemacht. Also den, was wir nicht gemacht haben, war Strom. Das haben wir nicht angefasst. Und auch so Sachen wie Rohre legen oder sowas. Ne? Wasser, Abwasser.
Das sind ja auch einfach die Dinge, die besser der Profi macht.
Genau. Also das hat ja auch eine Sache, da stecken ja auch Garantien hinter. Wenn da wirklich was schief läuft, ne, dann hat man jemanden, der dafür haftbar ist, wenn man das da selber pfuscht quasi. Das sieht in anderen Bereichen anders aus. Und beim Dachboden zum Beispiel, da war das so, das war auch nicht von vornherein klar. Wir wussten nicht, dass wir den ausbauen wollen. Das kam erst so nach und nach auch als Idee auf und auch mit dem, also unser, es ist so, dass das eigentlich kleinste Zimmer im Obergeschoss mittlerweile das größte ist, weil wir es halt nicht nur zu den Seiten hin geöffnet haben, also die Schrägen weiter geöffnet haben, sondern auch nach oben hin die Decke geöffnet haben, halt zum Dachboden hin und daraus haben wir so ein Nettzimmer gemacht haben. Und da muss man sagen, da waren Handwerker beteiligt, ja, also vor allen Dingen den Trockenbauer hat ein Handwerker übernommen, aber zum Beispiel das Ganze, die Balken abschleifen, die Decke freilegen und so weiter und so fort, das hat alles Philipp gemacht und zum Beispiel auch den Dachboden, die alten Dielen schleifen, weil man da oben mit so einer Maschine nicht hinkam, hat er das alles mit der Flex gemacht, 30 Quadratmeter, ja. Das hat ein paar Tage gedauert und hat ihm auch eine Staublunge beschert, glaube ich, ja. Aber das sind halt so Sachen, also.
Aber das Ergebnis lässt sich ja absolut sehen. Ich glaube, das ist jetzt ein Kinderzimmer geworden,
genau,
oder?
Genau, das ist jetzt das Zimmer von meinem Großen, also das Teenie-Zimmer, wie wir es immer nennen.
Ja, super schön. Und,
ja, also insofern, ja, waren wir hier überall, also in jedem Zimmer haben wir auch ein bisschen irgendwie mit angepackt und die Planung ist sowieso komplett von uns. Also wir haben alles selber ausgesucht und alles selber entschieden, welche Wand wie wegkommt. Oder sowas. Mhm. Also wir hatten keinen Architekten und auch die Handwerker haben am Ende quasi ausgeführt, was wir ihnen gesagt haben. Ja. Und,
das war's. Und wenn ihr irgendwie Fragen hattet oder nicht weiter wusstet, habt ihr da im Internet so ein bisschen euch recherchiert oder habt ihr euch inspirieren lassen irgendwo?
Nee, auch nicht so richtig. Also kam so ein bisschen drauf an. Also gerade Philipp, wenn der irgendwas angegangen ist, so ein quasi Bau Geschichte hier, dann hat er schon vorher auch im Internet so ein bisschen geguckt, ja, vielleicht auch mal ein YouTube-Video zu Rate gezogen. Also wenn es so um wirkliche handwerkliche Geschichten ging, ne? Also welches Werkzeug brauche ich jetzt oder wie gehe ich das am sinnvollsten an? Aber man muss auch sagen, man wächst ja mit seinen Aufgaben, ja, also man fängt ja dann auch an, selber irgendwie vielleicht Wege zu finden, die vielleicht ungewöhnlicher sind, aber trotzdem zielführend. Und da muss ich sagen, war er auch sehr kreativ. Dann hatten wir natürlich auch die Handwerker, die man im Zweifel mal fragen konnte. Bei allem anderen, also so, wenn es dann um konkretere Geschichten ging, da muss ich sagen, ist das hier schon alles sehr auf unserem eigenen Mist gewachsen. Also Instagram zum Beispiel habe ich ja erst angefangen, so, also das Haus übernommen haben wir Anfang Oktober 2018 und dann auch direkt gestartet. Und den Instagram-Account habe ich im Dezember erst angefangen. Und vorher hatte ich noch nicht mal einen Instagram-Account, also einen privaten. Ja?
Okay.
Insofern war mir diese Welt noch völlig fremd. Ja? Und auch so diese Inspiration, die man sich heute darüber sicherlich auch immer mal wiederholt oder wo man sich so umguckt, wie machen es denn die anderen, die hatten wir da noch gar nicht so. Also wir sind da wirklich so ein bisschen dran gegangen, so ja, wir gucken mal, was geht und machen, wie es uns gefällt. Ja, und dann
ja, cool.
War es auch oft so ein Dialog auch zwischen uns beiden einfach, ne? Dass wir haben zum Beispiel ganz viele Wände in Richtung Küche herausgerissen. Also die Küche war vorher quasi im hintersten Winkel. Jetzt ist das ganze Erdgeschoss ja quasi ein ineinander übergehender Bereich, schon mit abgetrennten Räumen, aber eben alles irgendwie offen, einsehbar und so weiter. Und bei der Küche war es dann so, dass wir zuerst noch einen kleinen Teil einer Wand haben stehen lassen mit der Küche, also mit einer Tür quasi zu der vergrößerten Küche. Das war aber irgendwie auch nicht so ganz stimmig. Dann hat Philipp gesagt, na, lass uns das doch hier rausreißen und quasi so eine Ecklösung finden. Das fand ich total 80s, ja, und konnte mir das gar nicht vorstellen. Dann hat er aber einfach das gemacht, also als ich nicht da war, als ich wiederkam, war die Wand weg, ja, hat er sich einmal den Vorschlaghammer genommen und ich musste dann zugeben, dass es doch irgendwie sehr gut aussah und dann haben wir irgendwie da gestanden und überlegt, wie wir das jetzt zumachen, also ob wir da, was für eine Tür da rein soll oder so und dann hatten wir schon Türen gekauft, alte, auf so einem in so einem Laden für antike Bauelemente, die eigentlich fürs Schlafzimmer waren. Und dann haben wir die so aus, ja, einfach mal dran gehalten und festgestellt, dass die von den Maßen her exakt passten. Also so, als hätten wir sie dafür gekauft, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, also dann sind sie jetzt wohl hierfür, weil es auch einfach total phänomenal aussah, war halt so eine Flügeltür, so eine alte aus Holz. So, dann haben wir da gestanden und dann meinte Philipp, ja gut, dann mache ich das jetzt oben zu. Und dann meinte ich, nee, Moment mal, ja. Wenn wir das jetzt schon so offen haben, also gerade so unsere Decken sind ja so viel, also sowas Besonderes. Und in der Küche sieht man so den Schwung der Treppe von unten. Dann habe ich gesagt, lass uns da oben irgendwas einsetzen, irgend so ein Oberlicht, ein Fenster oder so. Dann sind wir los mit den Maßen wieder in diesen Laden und haben ohne Witz 500 Fenster, alte, durchgeguckt, ja, bis wir wirklich eins hatten, wo wir gesagt haben, passt perfekt, Faust aufs Auge, genau auch die Zeit, und mit so einem kleinen Muster in den Scheiben, in den Ecken und so weiter. Und so ist das eigentlich an ganz vielen Stellen gelaufen. Es ist immer so ein bisschen so ein Ping-Pong, ne? Einer hatte eine Idee, der andere hat irgendwie dazu was gesagt, dann hatte der andere wieder eine Idee und am Ende das Ergebnis war dann eben doch ja sehr einzigartig, ja, also so in der Art, also so diese Küchentür, das sieht so aus, als wäre es immer so gewesen, aber ist natürlich tatsächlich eigentlich völlig neu.
Ja, aber sieht trotzdem schön und passend aus, weil ihr eben das Feeling dafür hattet und alte Werkstoffe wieder genommen habt,
genau.
Ne? Oder alte Türen, alte Oberlichter.
Genau.
Das ist ja echt super. Das heißt, eure Baustelle hat euch schon immer mal wieder andere Dinge noch offenbart, die ihr ja gar nicht am Anfang eingeplant habt. Beispielsweise wahrscheinlich auch wie die Tapetenwand im Treppenaufgang, die ihr so schön wieder integriert habt.
Ja, Ja, also unser Haus hat uns ständig überrascht und ja, viel lernen lassen tatsächlich.
Ja.
Und ja, mit der Tapete im Treppenhaus, das war ja auch so eine Story für sich, dass man einfach gesagt hat, okay, an sich ist die Tapete, also ich finde sie nach wie vor eigentlich ganz cool.
Ich finde sie auch super.
Also nur sie war in ihrer Masse, also sie war wirklich, sie war im kompletten Flur, also früher gab es eben einen Flur und im kompletten Treppenhaus inklusive den Decken eben angebracht worden. Und es ist so eine ganz dunkle Tapete und damit war das so ein, ja, quasi so ein Loch, ne? Also auch einer der Gründe, warum das Haus natürlich früher viel kleiner wirkte, als es jetzt wirkt. Und ich hätte gerne eine ganze Wand behalten, so im oberen Teil. Und interessanterweise war jedes Mal aus Versehen ein Handwerker abgerutscht oder hatte aus Versehen ein Stück zu viel abgerissen. Ja.
Auf Essen ist das wohl gemacht.
Ja, das habe ich mich dann auch gefragt, jedes Mal, wenn ich wiederkam. Aber ich glaube, so die, wir haben ja jetzt im Prinzip nur so ein, ja, bildergroßes Stück gelassen im Treppenhaus. Und das eben mit einem Rahmen, also mit einem Stuckrahmen umrahmt. Aber es ist natürlich irgendwie perfekt. Es sieht gut aus, es passt farblich rein. Aber es ist einfach so, dass man jedes Mal, wenn man daran vorbeigeht oder auch gerade, wenn man das Haus natürlich Leuten zeigt, die es noch nicht gesehen hat, dass man immer wieder auch diese Geschichte dazu irgendwie erzählt und sie dadurch natürlich auch so in Erinnerung bleibt. Ne? Und,
ja, total.
Das ist schon ganz schön, ja.
Du hast ja auch gerade gesagt, ihr habt ganz viel gelernt auf der Baustelle. Hast du da ein Beispiel für, was ihr so gelernt habt von eurem Haus?
Ja, also das geht los bei Werkzeugen, ja, was es alles überhaupt für Werkzeuge gibt. Werkstoffe, also wir haben uns ja dann plötzlich auseinandersetzen müssen mit Dämmungen, ja, also was nimmt man da eigentlich und wieso? Also weil, ich sag mal so, ich kenne, ne, man hat vorher in Wohnungen gewohnt und hat und in Mietwohnungen, also hat sich damit sowieso nicht befasst. Und ich kenne Dämmung nur aus meiner Kindheit. Da haben meine Eltern gebaut, als halt Glaswolle, ja, so nach dem Motto, darfst du bloß nicht anfassen, weil sonst kriegst du das Kratzen irgendwie tagelang nicht mehr los. Und das ist natürlich heute nicht mehr unbedingt so das Up-to-Date, ja. Und das sind einfach Sachen, mit denen man sich dann beschäftigt. Wo man einfach merkt, okay, das, wo man früher nicht so drüber nachgedacht hat, nimmt einen ganz anderen Stellenwert ein. Auch irgendwelche Bodenbeläge zum Beispiel, ne? Und das sind einfach, also so dieses ganze, diese ganzen Materialien, diese ganzen Sanierungsgeschichten, dieses ganze, wie funktioniert das überhaupt? Das haben wir natürlich gelernt und auch so bei mir jetzt ganz persönlich zum Beispiel das Thema Streichen. Was ja mittlerweile auch darin mündet, dass ich sehr viele Möbel überarbeite. Also so eine Wand gestrichen, das habe ich schon immer und hatte auch noch nie ein Problem damit und habe da auch schon früher in den Wohnungen, ich hatte immer irgendwelche Akzentwände oder farbige Geschichten und Streifen und weiß ich was. Aber zum Beispiel Möbel oder auch, also ich weiß noch in meiner alten Wohnung, die Altbautüren, da habe ich immer gedacht, oh mein Gott, ja, die zu streichen, da musst du ja alles komplett abschleifen und dann musst du dieses und jenes und fand das eine Horrorvorstellung. Und wie es eigentlich geht, habe ich jetzt erst gelernt und auch festgestellt, dass es alles eigentlich kein Hexenwerk ist, ja, also dass man sich wirklich auch mehr zutrauen kann, auch wenn man kein Handwerk gelernt hat, weil doch viele Sachen einfach, ja, es ist wie Backen, ja, also man braucht halt die richtigen Zutaten, man braucht eine gewisse Anleitung, aber ansonsten ist das auch alles, wie gesagt, kein Problem und ja, da haben wir natürlich viel gelernt, wir lernen auch immer noch viel, ja, also sei es jetzt im Garten oder so, dann haben wir auch über die Geschichte viel gelernt, weil einfach ja unsere Geschichte des Hauses uns immer in die Vergangenheit geführt hat, ja, also man setzt sich damit auseinander. Also, ja.
Cool. Sehr schön. Und rückblickend, wenn du jetzt auf eure Sanierung und alles zurückguckst, hast du oder habt ihr irgendwie einen Fehler gemacht oder irgendwas deiner Meinung nach falsch geplant, was ihr jetzt nochmal würdet anders machen? Oder ist eigentlich alles genau so perfekt, wieder hat sich so gefühlt, wie du schon erzählt hast, mit der Küchentür?
Ja, also sagen wir mal so, von der großen und ganzen Planung her, also was die Raumaufteilung, die entfernten Wände und so weiter angeht, das ist genau perfekt, wie es jetzt ist. Ja. Ich glaube, es gäbe schon Sachen, die wir jetzt anders machen würden, auf die wir mehr achten würden. Das geht los bei manchen verwendeten Materialien, also tatsächlich zum Beispiel bei den, also die Türen und Fenster sind eben überwiegend von Handwerkern gemacht worden. Da ist, also die haben Material verwendet, jetzt nicht das billigste, ja, aber die haben es halt auch gekauft und mitgebracht, Handwerker, Großmarkt quasi. Da war so ein bisschen das Problem, dass die Qualität auch teilweise nicht ganz so ist, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Oder es auch Probleme gab, weil die dann zum Beispiel angefangen haben, also es war weißer Lack. Und bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe mit dem Thema Farben, war weiß für mich weiß. So. Das ist, und weißer Lack war weißer Lack. Dass es da enorme Unterschiede geben kann. Ja? Sowohl in den Farbtönen als auch im Glanzgrad, als auch in der Haltbarkeit, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Und mittlerweile weiß ich, dass das anders ist. Und hier ist halt dann das Problem passiert, dass die dann teilweise zum Beispiel, also dann hatten die irgendeinen Seidenmattlack, also alles die gleiche Firma, aber hatten dann weiß Seidenmatt gekauft und dann kamen sie mit einem Eimer Matt an. Und insofern ist das hier teilweise so, dass die Türen nicht...
Ein bisschen unterschiedlich, ja.
Ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, jemand, der natürlich hier zum ersten Mal reinkommt, der sieht das nicht. Ja? Und es ist auch kein Drama, aber es ist schon so, dass man sich denkt, naja gut, wenn man das schon alles macht, dann sollte man das eigentlich konsequent richtig machen. Und dann vielleicht auch nicht an der Farbe sparen, ja? Und denken, oh, die kostet aber so viel, sondern lieber ein paar Euro mehr, also so ein Mammutprojekt, ja? Dann lieber sagen, okay, ich verzichte erstmal auf, weiß ich was, irgendein Möbelstück am Anfang oder so, ja, aber dafür das Geld wirklich auch ins Material zu stecken. Also es ist zum Beispiel auch so im Erdgeschoss, das ist natürlich alles mit ganz normaler weißer Wandfarbe gestrichen. Mittlerweile kenne ich halt die Anna von Mangold Farben, die so eine Wandfarbe anbietet. Resist heißt die, die ist ganz matt auch, aber abwaschbar. Und die habe ich das erste Mal entdeckt, auch über Instagram lustigerweise, weil ich das bei einer gesehen hatte.
Instagram tatsächlich.
Genau, da hat es dann wirklich, da war ich ja dann schon drin, da war ich dann geinfluenced, ja. Und hatte das fürs Gäste-WC gekauft und war halt wirklich begeistert. Und mittlerweile finde ich es halt sehr schade, dass ich das nicht vorher wusste, weil wir sonst das Erdgeschoss einfach mit der Farbe gestrichen hätten. Einfach, wenn ich sehe, wie viele Flecken jetzt die Wände schon haben. Jetzt hat unser Kleiner da schön einmal sich auch mit Stiften dran verewigt und geht da mit seinen Patschehänden dran oder da fliegt dann irgendwie doch mal der Kakao vom Tisch, ja, oder so. Das kriegt man so gar nicht mehr ab. Das heißt, früher oder später müssen wir das neu streichen. Das sind Dinge, die würde ich jetzt anders machen, ja. Das ist einfach auch diesem Umstand geschuldet, dass wir da, ja, wie gesagt, glaube ich, so ein bisschen auch planlos dran gegangen sind. Ansonsten gibt es natürlich auch Dinge, wo man sagen muss, die sind nicht ideal. Die sind aber dem Umstand einfach dieses Altbaus geschuldet. Ja? Also die können wir auch nicht ändern, zum Beispiel in unserem Bad, was ja eh sehr klein ist. Da haben wir eine Duschabtrennung, die ist eigentlich, das merkt man jeden Tag, so 10 Zentimeter zu kurz. Ja? Wenn die ein paar Zentimeter länger wäre, also da läuft immer so ein bisschen Wasser raus. Ist nicht schlimm, weil es ja eine ebenerdige Dusche ist, alles auch schnell beseitigt und gerade im Winter mit Fußbodenheizung trocknet das selbst so schnell und es fließt auch nicht durchs ganze Bad, eben nur einmal so um die Abtrennung drumherum. Mit 10 Zentimetern mehr hätte man dieses Problem nicht, aber dann käme man nicht mehr so richtig bequem da rein, weil es halt in so einer Lücke ist. Ja. Das sind aber Sachen, die kann man einfach auch nicht anders planen. Ja. Das bringt dieser Altbau eben mit sich. Und,
genau, da muss man eben einfach Kompromisse machen.
Da muss man Kompromisse machen, genau. Und
dafür hat man die anderen schönen Elemente im Altbau.
Genau. So, und insofern muss ich sagen, nee, große Fehler zum Glück nicht. Also so bisher jedenfalls nicht, aber eben an so, also so Kleinigkeiten, da würde man es jetzt, glaube ich, anders machen. Und ja, ein bisschen mehr auch drauf.
Ja, aber alles nicht dramatisch.
Nein, natürlich nicht. Ja. Also so ein, also das Erdgeschoss, das wird halt früher oder später neu gestrichen, dann gleich mit der Resistfarbe und dann ist auch gut, ne? Nee. Und auch so, ich glaube, Türen und Fenster, das war dann auch, dann mussten die Fenster nochmal zum Glaser, dann kamen die wieder und die schon frisch gestrichenen Fenster sahen wieder aus wie Sau. Ja. Die müssen jetzt alle nochmal gestrichen werden. So, das ist dann halt so, das sind so Sachen, die muss ich dann auch irgendwann mal angehen. Ist ein bisschen ärgerlich, aber gut, so ist es halt.
Gut, genau. Ja, und abschließend, wenn jemand auch vorhat, sich einen Altbau zu kaufen und den zu sanieren, was würdest du demjenigen raten, der ganz am Anfang steht?
Nicht zu viel zu planen. Also man sollte sich schon vielleicht informieren, eben was solche Themen angeht, ne? Materialien. Das ist sicherlich sinnvoll, wenn man das nicht ganz unbedarft angeht. Aber alles andere hängt, glaube ich, wirklich, muss man manchmal auch auf sich wirken lassen. Ja? Also welche Wand zum Beispiel weg kann, wie das dann wirkt. Bei uns, wir hatten so ein bisschen das Glück, dass dieser Handwerker, der uns am Ende übrigens auch im Stich gelassen hat, ja, so gerade zum Ende hin, haben wir so die letzten Sachen alle alleine gemacht und auch den Kellerausbau machen wir ja momentan alleine. Aber der hat am Anfang, da standen wir vor einer Wand, die war nicht tragend, die war also völlig unproblematisch auch und haben hin und her diskutiert. Also wir hatten erst nur ein Stück weggemacht, ja. Und es war die Wand vom Esszimmer zum Treppenhaus und dann standen wir davor und haben uns die angeguckt und haben gesagt, nee, das ist aber auch noch nicht so gut. Aber wenn man das jetzt wegnimmt, dann hat man das ja so. Und also wir waren uns so ein bisschen unsicher und dann meinte der stand daneben, hat sich das alles so angehört, wie wir da so irgendwie überlegt haben und meinte, ganz ehrlich, aufbauen ist auch kein Problem. So, und das war so ein bisschen das muss man sich, glaube ich, man muss so ein bisschen Mut haben. Ja? Man muss so den Mut haben, die Sachen auch einfach zu machen, nicht zu lange zu durchdenken, nicht zu zerdenken, ja? Sondern einfach mit einem gewissen Mut zu sagen, okay, klar, ganz ehrlich, so eine Trockenbauwand, ja, die ist ja in einem halben Tag wieder aufgebaut. Dann reißen wir das Stück jetzt hier ab, gucken uns das an und wenn es uns nicht gefällt, ja, dann muss halt der Handwerker, dann muss man halt 2 Meter mehr Trockenbau bezahlen. Ja. Ja. Aber in der Regel, wenn man so eine Idee hat, so eine Vorstellung, dann ist es ja auch meistens hinterher gut. Also es war bei keiner Sache so, dass wir gesagt haben, den Schritt haben wir jetzt aber bereut und den müssen wir jetzt auch kostenintensiv rückgängig machen. Im Gegenteil, ja, wir waren hinterher immer wirklich selber überrascht, wie gut es dann eigentlich war. Und das ist, glaube ich, so das, was ich jetzt auch merke, so bei den Nachrichten, die ich so bekomme, dass die Leute wirklich so viel Angst davor haben und sich so viele Gedanken machen, die ich mir bis heute nicht gemacht habe. Ja? Also wenn die dann ihre Fragen stellen, ich denke so, keine Ahnung, ja, mach doch einfach. Und wenn jemand sich wirklich an so ein Herzensprojekt heranwagt, dann einfach mit so einem gewissen Mut zur Sache. Weil eigentlich viel falsch machen kann man auch nicht. Und es wird eigentlich in der Regel ja auch belohnt. Ja.
Absolut. Und seid ihr mit dem ganzen Projekt in eurem Budget geblieben, was ihr euch irgendwie mal als Ziel gesetzt hattet? Oder war das tatsächlich auch ein bisschen offen, weil ihr am Anfang ja noch gar nicht wusstet, so richtig was und wie viel gemacht werden soll?
Ja, also im Kostenvoranschlag sind wir nicht geblieben, wenn man das. Also wir hatten kein ganz so festgelegtes Budget tatsächlich. Okay. Also das war auch so ein bisschen offen. Wir hatten eben dann diesen Kostenvoranschlag, zu dem wir gesagt haben, ja, okay, das passt auf jeden Fall ins Budget, ja. Aber dann war es ja so, dass im Laufe der Sanierung eben diese, zum Beispiel der Dachbodenausbau, der war dann auch nicht mehr drin. Ja? Das sind natürlich Sachen, die kommen dann on top. Aber da muss man auch sagen, okay, jetzt wegen, ich weiß nicht, was der am Ende gekostet hat, ist ja schwer aufzudröseln, aber jetzt wegen ein paar tausend Euro zu sagen, man macht es nicht oder man macht es später. Also ganz ehrlich, sowas macht man später nicht. Ja? Also eine Decke öffnen und alles da nochmal neu und neue Fenster einsetzen und so weiter. Das macht man.
Und den ganzen Dreck nochmal.
Genau, alleine wegen des Drecks, ja. Also wir haben ja noch ein Bauprojekt, unser Eingangsbereich, die Haustür soll versetzt werden, zwei Meter nach vorne. Und alleine davor graut es mir schon, ja. Und das ist verhältnismäßig harmlos. Und das sind so Sachen, wo ich sage, dann lieber direkt machen, und weil man es tatsächlich also später nicht mehr macht, ja. Und ja, insofern sind wir nicht im Budget oder in der, ich meine, zunächst gedachten Geschichte geblieben. Aber dann jedes Mal sehr bewusst, also es waren keine bösen Überraschungen, es war nicht so, also die gab es auch, aber die waren jetzt auch finanziell überschaubar, zum Beispiel mit unserem Kamin, das war auch eine Story für sich, die hat uns am Ende dann 1.000 Euro oder so mehr gekostet, das ist ärgerlich, aber das ist jetzt kein völliges Drama gewesen, ja, also so wirklich böse Überraschungen, wo wir irgendwie nicht mit gerechnet hatten und plötzlich irgendwie 10.000 Euro mehr zahlen mussten. Sowas hatten wir nicht, sondern das Budget, was überschritten wurde, das wurde geplant überschritten, weil wir einfach uns für andere Dinge noch entschieden haben.
Zusätzliche Dinge.
Auch zum Beispiel in der Planung, in dem ersten Kostenvoranschlag, hatte der so einen Quadratmeterpreis für Bodenbelege zum Beispiel mit einkalkuliert. Und wir haben uns dann einfach im Erdgeschoss für einen Bodenbelag entschieden, der quasi das Doppelte gekostet hat. Das ist ja dann nicht, also das ist ja dann unsere Entscheidung in dem Moment gewesen. Ne?
Das habt ihr bewusst
so
geplant.
Das war dann bewusst geplant und das war klar, okay, damit überschreiten wir diese Budgetgeschichte. Und das ist dann auch okay. Aber wie gesagt, böse Überraschungen haben uns hier nicht erwartet und das war dann auch alles
sehr schön.
Gut.
Ja, prima. Ja, und allen, die dein Profil oder euer Profil oder eure Villa vielmehr noch nicht kennen, kann ich nur ans Herz legen, schaut unbedingt bei Elena vorbei. Das ist einfach ein total schönes Profil mit Herz und Seele einfach die Sanierung gemacht. Und ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du uns allen diese ganzen Einblicke jetzt gegeben hast, auch nochmal. Kann natürlich nicht garantieren, dass jetzt nicht bestimmt noch ganz viele Nachfragen kommen. Genau, und dann sage ich auf jeden Fall schon mal danke und vielen Dank auch, dass du hier dabei warst.
Ja, sehr gerne, es hat mir viel Spaß gemacht und genau, wer Details sehen will und vor allen Dingen Vorher-Nachher-Bilder, der guckt am besten bei Instagram bei Winda Filena vorbei. Da gibt es eigentlich alles, auch von dem ich jetzt erzählt habe, jede Menge Bilder.
Und noch viel mehr Details. Und genau, tut euren Instagram-Account, packe ich unten nochmal in die Shownotes, dann können alle direkt drauf zugreifen. Und genau, ich hoffe, bis bald.
Ja, alles klar.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse an den Altbauten. Für mehr Informationen schau gerne auf der Website www.lightyourrooms.online vorbei. Alle wichtigen Informationen tue ich dir auch nochmal unten in die Shownotes sowie unsere E-Mail-Adresse. Denn es heißt, kennst du jemanden Interessantes, der unbedingt seine Geschichte in diesem Podcast erzählen muss? Dann laden wir ihn natürlich gerne ein. Wir freuen uns auf viele spannende Podcast-Folgen und tolle Stories und bis bald! Aber eins noch. Sollte dir diese Podcast-Folge gefallen haben, dann lass uns doch gerne eine tolle Bewertung da. Vielen lieben Dank!